Dann fing ich an mit so ungefähr da am ersten Examen ein bisschen Kunst zu kaufen, weil ich ein bisschen Geld verdient habe. Kleines Blatt von Josef Albers gekauft. Dann gab es Freundschaften mit Künstlern, die heute vielleicht gar nicht mehr so im Zentrum stehen, aber die ich damals sehr bewundert habe. Und so ging das an. Also ich habe nie gesagt, jetzt werde ich Sammler. Berlin war schon eine aufgeregte und aufregende Stadt. Es gab keine Polizeistunde. Das war damals in Deutschland sonst undenkbar. Und es gab auch sehr viel experimentelles Theater, auch skandalöses Theater. Und es gab die Künstlerkneipen, ob das jetzt Zwiebelfisch ist oder andere, die heute gar nicht mehr existieren, in denen man sich getroffen und tüchtig gesoffen hat. Also es war schon eine wirklich aufregende Zeit und ich habe die ersten 2, 3 Semester die Fakultät eigentlich kaum gesehen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk aus Berlin begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Peter Raue. Er ist Rechtsanwalt, einer der bedeutendsten Kunstexperten Deutschlands, leidenschaftlicher Sammler und ein unermüdlicher Förderer der Kunstszene. Seit Jahrzehnten setzt er sich für Künstlerinnen und Künstler ein, hat den Verein der Freunde der Nationalgalerie mitbegründet und zahlreiche bedeutende Werke nach Deutschland geholt. Ich wollte von ihm wissen, welche Rolle Kunst in unserer Gesellschaft spielt, warum sie oft als erstes unter finanziellen Kürzungen leidet und was es bedeutet, nicht nur Werke zu sammeln, sondern Kunst als einen Dialog zu verstehen. Außerdem sprechen wir über seine Anfänge, seine persönliche Leidenschaft für die Künste und warum er sich von digitalen Kunstformen eher fernhält. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Herr Dr. Raue, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier bei Ihnen im Büro in Berlin treffen können, um über Kunst zu sprechen, um über Ihre Sammlung, über Künstler, über Kreativität zu sprechen und ein bisschen vielleicht auch noch über das Recht, das damit zusammenhängt. Herzlich willkommen.
Danke.
Sie kommen ja quasi aus meiner Heimat, aus München.
Wenn wir mal im Gegensatz zu Ihnen bin ich Münchner und Sie nicht, was man hören kann.
Ja. Ich bin tatsächlich gebürtiger Münchner.
Ach ja, ohne Dialekt?
Ohne Dialekt. Den letzten Rest habe ich mir irgendwann mal abtrainiert. Aber tatsächlich immer in München gelebt, ja. Wenn wir mal tatsächlich zu Ihren Anfängen sozusagen zurückgehen. Ich glaube, es war eine Picasso-Ausstellung im Haus der Kunst, die Sie ursprünglich mal für Kunst begeistert hat, die sozusagen diesen Funken entfacht hat. Was genau hat Sie
da so fasziniert? Naja, das war die erste Picasso-Ausstellung überhaupt in Deutschland. Die Nazis haben ihn ja nicht ausgestellt und es war im Jahr, glaube ich, 56. Haus der Kunst war voll mit Arbeiten von Picasso. Am Eingang des Hauses stand das schlechthinige Oeuvre von ihm, nämlich die Guernica, erinnert an die Kriegsverbrechen der Deutschen in Spanien in der Franco-Zeit. Und das hat mich einfach umgehauen, es hat mich berührt, was da erzählt wird, wie Leid durch einen Pferdekopf dargestellt werden kann und so. Ich konnte mich gar nicht trennen. Und dann war das ja eine Zeit, wo man sich über Picasso totgelacht hat. Also dann gab es so Witze, jemand steht auf und warum stehst du auf? Ja, ich höre dich nicht, ich habe meinen Ohr am Arsch und solche Geschichten. Das hat mich empört und dann gab ich eben ein paar Arbeiten gesehen, die so einleuchtend waren. Also typisches Beispiel ist die Gitarre von ihm, ein Stofffetzen, ein Loch irgendwo, nicht wo es zur Gitarre hingehört und darauf zwei Stäbe und das war eben Gitarre. Und da dachte ich, was kann Kunst verkürzt sagen? Und es war aber eine Zeit, wo ich schon gerne als 15-Jähriger in eine Ausstellung gegangen bin. Also irgendwie war ich schon neugierig drauf, aber das war so ein Erweckungserlebnis und ich fand die Erwachsenen, die sich darüber lustig gemacht haben, einfach zum Spalten.
Jetzt war das ja eine Zeit, wo die Gesellschaft noch sehr gebeutelt war von den Kriegsnachwehen. Es ist unfassbar viel passiert. Wir hatten damals dann auch in den 50ern und 60ern die Zeit des Wirtschaftswunders. Es wurde wahnsinnig viel angepackt. Was würden Sie denn im Rückblick eigentlich sagen? Wie war denn die Beziehung der Gesellschaft zur Kunst?
Also ich glaube, das Wort gebeutelt von den Ereignissen traf auf das Umfeld, in dem ich groß geworden bin, in Solln, Pullach und Solln groß geworden, in Icking bei Wolfratshausen in die Schule gegangen. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass sie gebeutelt waren. Ich weiß heute, dass viele Menschen, mit denen ich zu tun hatte, viele Lehrer in der NSDAP waren, also auf mindestens eine problematische Vergangenheit hatten, über die nicht gesprochen worden ist. Es war wahnsinnig viel Aufbau und Aufbruch und es kam das Fernsehen auf und die Leute hatten alle ein eigenes Auto. Das war einfach das, was man später als Wirtschaftswunder bezeichnet hat. Und eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gab es zum Beispiel in meiner Schule überhaupt nicht. Ich habe mit 16 Jahren Lanerès Film bei Nacht und Nebel gesehen, die sich aus der Bahn wirft. Ja, das war in der Schule kein Thema, sondern wir sind heimlich damals ins Kino gegangen, um uns das anzuschauen. Also das war eigentlich eher eine die Vergangenheit zudeckende als von der Vergangenheit gebeutelte Gesellschaft, in der ich gelebt habe.
Jetzt gab es ja aber damals auch viele Kunstwerke, die das Thema aufgegriffen haben. Sie haben gerade Picasso auch schon genannt mit den Kriegsverbrechen, die da eine Rolle gespielt haben. Hat das denn haben das denn die Kunstinteressierten in dieser Gesellschaft überhaupt verstanden dann zu dieser Zeit?
Es ist schwer zu sagen, weil ich glaube, dass die bildende Kunst auf diese Ereignisse sehr spät eingegangen ist. Man hat sich für Kunst interessiert, man hat Kunst ausgestellt, gekauft, gesammelt, nicht ich, aber die Leute, die das konnten, damals, die nach Deutschland nicht gekommen ist, also der ganze Bereich des sogenannten Informel, die französische Schule, das waren der Nachholbedarf. In dieser Zeit kommt ja auch die erste Documenta, die eigentlich nichts anderes war, als Max Ernst in Deutschland zu zeigen. Das waren aber keine Auseinandersetzungen mit den Kriegsereignissen. Das kommt aus meiner Sicht sehr viel später, sondern das war ein Nachholen. Da gab es Cobra, also diese Künstlervereinigung Kopenhagen, Brüssel, Amsterdam, mit denen man sich auseinandersetzte. Aber eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit hat es eigentlich kaum gegeben. Es kam dann im Theater schon eher mal, der Trojanische Krieg findet nicht statt, Tagebuch der Anne Frank in den Kammerspielen, wo das Thema, hätte ich fast gesagt, leise angespielt wurde. Aber die wirkliche Auseinandersetzung, wie es später Peter Weiß mit der Ermittlung zum Beispiel geschafft hat, die kommt sehr viel später.
Jetzt hatten Sie, wenn ich das in der Recherche richtig verstanden habe, ja auch nicht immer das leichteste Verhältnis zu Ihrer Schulzeit und haben da von Ihrem, was Sie dann erst später herausgefunden haben, nicht leiblichen Vater auch gerne mal eins auf den Deckel bekommen für nicht ganz so gute Leistungen. Sind dann aber trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb in die Juristerei abgebogen. Wann war denn für Sie der Punkt, wo Sie gemerkt haben, ich kann die Themen Kunst und Jura sozusagen miteinander verbinden?
Da gibt es keinen Punkt. Das hat sich zufällig ist vielleicht nicht richtig, aber es hat sich ergeben. Mir war klar, ich wollte früher mal Schauspielerei machen und da habe ich gemerkt, dass da einige Begabungen, die man unbedingt bräuchte, bei mir nicht vorhanden sind und nicht entwickelt werden können. Dann war Jura das nächstliegende. Ich habe bereits in der Schule über römisches Recht mein Referat gehalten. Also es hat mich interessiert. Und dann kam eben fast nebenbei diese Leidenschaft, das muss ich jetzt sagen, für die Künste. Ich bin ein leidenschaftlicher Theatergänger. Ich sehe fast jede Oper, die in Berlin gezeigt wird. Das war schon immer mein Leben. Und dann fing ich an mit so ungefähr nach dem ersten Examen ein bisschen Kunst zu kaufen, weil ich ein bisschen Geld verdient habe. Kleines Blatt von Josef Albers gekauft. Dann gab es Freundschaften mit Künstlern, die heute vielleicht gar nicht mehr so im Zentrum stehen, aber die ich damals sehr bewundert habe. Und so ging das an. Also ich habe nie gesagt, jetzt werde ich Sammler. Oder wie verbinde ich das eine mit dem anderen? Denn diese Verbindung kam ja eigentlich erst mit dem Beruf. Als ich dann Anwalt war, das war im Jahr 71, ich bin 61 nach Berlin gekommen, 14 Tage nach dem Bau der Mauer. Berlin war halb leer, weil die Studenten aus der DDR oder aus der Zone, wie wir damals sagten, nicht zurückkommen konnten, nicht rüber konnten nach Berlin. Und dann in dem Beruf war immer mein Ziel, auf dem Gebiet, wo meine Leidenschaften sind, nämlich auf dem Kunst, und Urheberbereich auch beruflich tätig zu sein. Das, man kann sich nicht hinstellen und kann sagen, jetzt mache ich Urheberrecht. Vor allem, wenn man eine Einzelkanzlei hat und nicht in einer großen Kanzlei eingebunden ist, sondern es kamen Künstler, die irgendwelche Probleme hatten. Ich habe sehr früh den großen Bob Wilson vertreten, weil er Ärger mit der Schaubühne hatte. Und so wuchs es allmählich und ich konnte die anderen Gebiete, die ich gemacht habe, vom Scheidungsrecht über das Verkehrsrecht bis zum Beamtenrecht, eigentlich die ganze Bandbreite, mich immer mehr auf den Bereich konzentrieren, den ich nun seit 20 oder 30 Jahren ausschließlich mache.
Es war ja so, Sie haben zwischenzeitlich auch bei Turopa, glaube ich, gearbeitet, haben dort Reisende begleitet, hatten zwischenzeitlich viel Zeit und die dann auch...
Das ist nicht ganz richtig. Ich habe 61 im Sommer Abitur gemacht, etwas früher, und war dann einige Monate, 2, 3 Monate Page bei Turopa. Da hat man ein gutes Geld verdient, wenn man einen guten Tipp bekommen hat. Und dann kam der Mauerbau und dann kam Berlin und dann war diese Zeit vorbei. Und ich habe mir mein Geld, ich habe im Wesentlichen mein Studium selber finanziert, auch kein BAföG bekommen und nichts, habe ich mit Schreiben und mit Vorträgen verdient.
Aber Sie haben ja in der Zeit auch schon den Zugang zu den Künstlern quasi gefunden.
Ja.
Und haben da vielleicht auch so ein bisschen gelernt, die, ist immer schwierig so pauschalisierend zu sagen, aber so ein bisschen die Sprache der Künstler auch zu sprechen. Das hat Ihnen danach wahrscheinlich auch sehr geholfen.
Ja, also die Künstler sprechen eine eigene Sprache. Jeder gute Künstler ist in seinem Bereich zu keinem Kompromiss bereit, sonst ist er kein Künstler. Wenn er die Kunst machen würde nach dem Motto, wir hätten es denn gerne. Und deswegen sind die Freundschaften auch immer, verlangen schon ein Standing von dem gegenüber. Aber das hat mich fasziniert. Und eigentlich war der Anfang eher in der Schauspielerei. Ich habe eben die Schauspieler und Schauspielerinnen der Schaubühne damals eigentlich alle gekannt. Jutta Lampe, Edith Kleber, Otto Sander, Peter Fitz, wie sagt man, Norderisch, you name it. Und nicht nur gekannt, sondern wir waren befreundet. Ich ging in die Generalproben, ich ging in die Premiere, man hat mit über Stücke gesprochen. Und das war natürlich schon ein Eye-Opener.
Wie muss man sich denn die Kunstszene in Berlin zu der Zeit, kurz nach dem Bau der Mauer, überhaupt vorstellen?
Also das war schon anders als in allen anderen Städten. Also ich habe Hamburg etwas erlebt, ich habe München erlebt, war sehr viel in Köln. Und das Berlin war schon eine aufgeregte und aufregende Stadt. Es gab keine Polizeistunde, das war damals in Deutschland sonst undenkbar. Und es gab auch sehr viel experimentelles Theater, auch skandalöses Theater. Und es gab die Künstlerkneipen, ob das jetzt Zwiebelfisch ist oder andere, die heute gar nicht mehr existieren, in denen man sich getroffen und tüchtig gesoffen hat. Also es war schon eine wirklich aufregende Zeit und ich habe die ersten 2, 3 Semester die Fakultät eigentlich kaum gesehen. Ich habe nebenbei Theaterwissenschaften ein bisschen studiert und die Vorlesungen gehört und Seminare besucht. Das hat mich interessiert.
Sie haben ja eben, wie ich gerade gesagt habe, ganz früh schon angefangen, den Kontakt auch zu den Künstlern zu suchen. Das ist ja was Sie bis heute nicht losgelassen hat.
Nein.
Also auch wenn Sie heute sammeln, Ihnen ist die Beziehung zum Künstler, zur Künstlerin bis heute sehr, sehr wichtig. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, weil Sie haben irgendwann auch in einem Gespräch gesagt, ein gutes Bild kann jeder rein technisch erstmal malen, aber es ist ja auch so ein bisschen der Charakter, die Persönlichkeit des Künstlers oder der Künstlerin, die da drin steckt. Ist es dann mehr wirklich die Geschichte hinter dem Bild oder ist es mehr die Persönlichkeit des Künstlers oder der Künstlerin, die dann auch über einen langen Zeitraum hinweg erzählt wird, die am Ende das Kunstwerk ausmacht?
Das ist schwer zu sagen und auch gar nicht zu trennen. Also ich sehe ein Bild oder ich bin in einer Ausstellung und sehe mehr Bilder von einem Künstler, einer Künstlerin und sie sprechen mich an. Und dann, da ich nur Kunst von lebenden Künstlern gekauft habe. Es war eines der Bilder. Ich habe kein Nolde gekauft oder hätte ich auch gar nicht gekonnt. Und dann fängt man an, sich, was ist sein Problem? Warum verzichtet jemand im Bild auf eine Erzählung in dem Bild? Warum sind die Leute, die wir der Arte Povera zurechnen, haben sich abgewandt von der klassischen Malerei und mit Fundstücken gearbeitet, mit Papier, mit Dreck gearbeitet, mit Materialien, die wir nicht für kunstfähig bis dahin gehalten haben. Spurry, der die Essenstische konserviert hat und an die Wand gehängt hat und wie sie alle heißt. Und dann kommst du mit den Künstlern ins Gespräch und da spürst du plötzlich die Intensität, die Echtheit der Suche nach einer sehr subjektiven Wahrheit, aber nach einer Wahrheit, und dann fängst du an und sagst, das überzeugt mich. Und dann versuchst du auch noch, wenn man ein Bild kaufen will von einem Künstler, sich zu entscheiden, welches es eigentlich sein soll. Und das ist wieder eine Auseinandersetzung mit dem. Und es ist auch wahnsinnig schwer, in Gegenwart eines Künstlers zu sagen, ich will dieses Bild und damit auch, ich will dieses Bild oder Skulptur oder Zeichnung oder was immer es ist, will ich nicht haben. Also ich war mal im Atelier von Gotthard Graupner, ein Künstler, den ich über alles verwundert habe. Und er hatte zwei oder drei großartige Bilder, ich sage mal in Gelb und in Blau. Und ich äußere meine Begeisterung und sage, ja, welches gefällt dir denn besser? Ich sage, das kann ich dir nicht sagen. Na, entscheide dich doch mal. Also es muss so, naja, schon das Blaue. Ah, und das Gelbe kannst du gar nicht leiden. Also das ist sofort, war das eine prämiert sozusagen, und damit meinte der Künstler, das andere ist ihm nicht gelungen. Also da muss man auch sensibel mit den Künstlern umgehen, das lernt man auch.
Gab es auch in dieser ganzen Zeit mal Künstler, also ohne dass sie jetzt Namen nennen müssen natürlich, aber wo sie danach gesagt haben, oh, das ging jetzt irgendwie in eine ganz andere Richtung, als ich dachte, und vielleicht nicht in die richtige?
Ja, natürlich. Das gibt es. Also ich habe einen Künstler, Namen ich wirklich nicht nenne, von dem ich großartige Arbeiten habe. Und der hat geheiratet und dann mit seiner Frau gemeinsam Kunst gemacht. Und das war einfach schrecklich. Es war einfach der schiere Kitsch. Ich habe die Arbeiten trotzdem behalten, weil ich sie für gut halte. Aber da wendet sich dann auch der Markt davon ab. Du siehst nichts mehr, keine Arbeiten mehr von dem. Das gibt es schon, ja. Das könntest du einen Weg verlassen, den du gerne mitgegangen bist. Und dann sagst, bin ich nicht mehr. Nicht schlimm.
Für sie war es ja immer die Sammelleidenschaft, die Leidenschaft für die Kunst und nie dieses, ich investiere jetzt mal ganz gezielt hier und da rein und verkaufe dann irgendwann wieder. Gab es denn trotzdem mal Werke, von denen sie sich auch wieder getrennt haben?
Ja, das gab es, und vielleicht zwei oder drei in meinem Leben, aber es schmerzt mich heute noch, dass ich mich getrennt habe. Es war dann einfach eine finanzielle Geschichte, ich brauchte Geld fürs Haus oder so ähnlich. Dann habe ich mich dann schon mal getrennt. Und ich ärgere mich heute noch schwarz drüber. Und das mache ich jetzt schon lange nicht mehr, verkaufe nichts.
Muss man sich irgendwann mal so ein bisschen, also Sie haben ja angefangen, da war es ja auch durchaus für Sie selbst dann auch noch immer eine große Investition, sicherlich, wenn Sie was gekauft haben. Und dann würde ich jetzt mal behaupten, irgendwann wurde es auch ein bisschen leichter, auch finanziell gesehen. Muss man sich irgendwann auch mal rein aus ganz praktischen Gründen wie Platzgründen so ein bisschen zügeln?
Ja, das ist eine Katastrophe bei mir. Weil in dem Büro, in dem ich der Seniorpartner bin, gibt es vier Etagen in dem Kollhoff-Haus am Potsdamer Platz, wo wir uns befinden. Und es gibt immer Platz. Und ich habe auch so eine Art pädagogischen Eros. Ich will, dass die Leute, die bei uns arbeiten, von Lehrmitteln über die Sekretärin bis zu dem Management des Hauses und so, dass die mit der Kunst leben. Und deswegen ist es auch so, dass ich in allen Zimmern, die wir hier haben, hängen Arbeiten, die mir gehören. Aber ich sage nicht, das Bild wird dorthin gehängt, sondern die Leute, die da sind, schreibe ich dann, sind zwei, drei neue Arbeiten gekommen, dann schauen die sich an und suchen die Arbeit. Oder sie wollen meine Arbeit tauschen. Das geht dann so weit, dass wenn sie nach mal 30 Jahren das Büro verlassen, dann kommen sie und sagen, jetzt lebe ich seit 30 Jahren mit der Arbeit, kann ich die behalten? Kann ich dir die abkaufen? Da habe ich so den Eindruck, da hat was gezündet. Und das sind oft auch Arbeiten, die Menschen, die sie in den Zimmer hängen, gar nicht so akzeptiert haben, auf die sie vielleicht nur neugierig waren. Und dann, wenn man täglich mit einer Arbeit konfrontiert wird, dann sprichst du mit ihr und sie spricht zu dir.
Wenn wir mal einen jungen Kollegen, eine junge Kollegin hier zum Beispiel nehmen und durch die Arbeit mit ihnen und die Arbeit für sie, kommt man dann ja zwangsläufig auch immer mehr mit der Kunst in Kontakt. Und wenn dann so jemand zu Ihnen kommt und sagt, oh, irgendwie bin ich jetzt auch wirklich begeistert für das Thema und würde gerne selbst anfangen zu sammeln, was ist denn Ihr wichtigster Ratschlag an so eine Person?
Also erstens sage ich Bravo, das ist auf jeden Fall richtig. Das zweite sage ich, du musst nicht unbedingt teuer kaufen und kaufe nicht nach den Namen. Nicht, weil der Sammler XY die Arbeiten gekauft hat, dann kaufst du sie auch, sondern versuche einfach in deinen finanziellen Möglichkeiten eine Arbeit zu kaufen. Man kann mit jedem Galeristen über Ratenzahlung reden. Also ich rate den einfach nach Lust zu kaufen. Und es gibt eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen hier, die sammeln auch. Ist herrlich. dann tauscht man sich aus und das ist ein wunderbares Feld. Ich tausche mich lieber mit meinen Kolleginnen und Kollegen über diese Frage aus, als über die Frage, wie man § 1311 BGB auslegt.
Wie entdecken Sie denn heute neue Künstler und Künstlerinnen?
Naja, ich gehe jetzt auf die großen Kunstmessen, wenn es irgend geht, auf jeden Fall Köln und Basel, ganz selten auch mal nach London oder nach Paris. Da sieht man ja viel. Ich gehe durch die Galerien. Das Gallery Weekend, was heute fast alle großen Städte haben, hat ja auch München und Köln. Da bin ich, wie der Berliner so schön sagt, fleißig zugange. Das heißt, das schaue ich mir an und dann passiert es schon immer, dass ich nach Hause komme und zu meiner Frau sage, ich habe ein tolles Bild gesehen, gehen wir doch da mal hin. Und das ist ein gefährlicher Anfang.
Sie sind ja in der Szene kein Unbekannter längst mehr. Ich könnte mir vorstellen, da kommen auch relativ viele Künstler und Künstlerinnen auf Sie zu und bieten vielleicht ihre Arbeiten an oder wollen auch einfach mal eine Meinung haben. Wie gehen Sie mit sowas um?
Das ist schwer, das kommt immer mehr vor. Ich muss mir unbedingt die Ausstellung anschauen. Es würde genügen, wenn ich mal eine halbe Stunde für die Zeit habe. Und da muss ich oft sagen, ich bin 84 Jahre alt, ich arbeite noch jeden Tag in dem Büro. Ich muss haushalten. Das kann ich nicht. Da ist die Gefahr natürlich, dass man mal jemanden verletzt, hofft, man hätte Aug und Ohr und Zeit dafür. Das kann man halt nicht machen. Da muss man lernen, Nein zu sagen.
Unterscheiden Sie eigentlich, wenn Sie das Werk eines Künstlers beurteilen, unterscheiden Sie zwischen subjektiven und objektiven Merkmalen oder Maßstäben oder ist es eigentlich immer so ein eher subjektives, sehr persönliches Gefühl?
Es ist immer, immer subjektiv. Und ich merke auch, dass wenn ich durch Ausstellungen gehe, Messen gehe und ich falle auf eine Arbeit rein, dass es eine Sprache ist, die mich schon immer interessiert hat. Also die jungen Leute heute, 25, 30-jährigen Künstler, die sprechen eine andere Sprache, die mich sehr häufig nicht mehr erreicht. Wo ich einfach sage, also auch schon im Hamburger Bahnhof, da stehe ich ziemlich ratlos davor. Ich sage nicht, dass das nicht gut ist und es ist nicht mehr meine Sprache. Ich mag leise Zeichnungen, man hat mir immer gesagt, ich kaufe Bilder, wo nichts drauf ist. Also es ist immer wieder, merke ich doch, dass es vielleicht auch irgendwo begrenzt ist bei mir. Man kann nicht alles schön finden.
Sie haben über die ganzen Jahre auch sehr viel für die Kunstszene hier in Berlin getan, haben sich sehr eingesetzt, sind bis heute in ganz vielen Freundeskreisen und Fördervereinen für verschiedenste Institutionen tätig. Wie hat sich denn die Kunstszene hier entwickelt und wie würden Sie sie heute tatsächlich beschreiben?
Also es sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, dass ich in der Tat in verschiedenen Organisationen bin. Das Entscheidende war schon für mich die Gründung des Vereins der Freunde der Nationalgalerie mit 6 anderen Männern. Das waren damals nur Männer. Und wir hatten damals entschieden, dass wir einen Mitgliederbeitrag von jährlich 1000 D-Mark verlangen. Da haben uns die Leute für geisteskrank erklärt. Und wir haben immer gesagt, lieber 100 Leute, die 1000 D-Mark geben, als 1000 Leute, die 100 geben. Und dieser Verein ist heute wahrscheinlich der bedeutendste und finanzkräftigste Verein in Deutschland. Wir haben über 2500 Mitglieder und jeder zahlt 800 Euro, glaube ich, jetzt im Jahr. Das ist ein substanzielles Ereignis und das ist auch, ja, das halte ich schon für eine der Dinge, auf die ich gern zurückschaue, weil ich das 30 Jahre lang der Vorsitzende war. Und es hat sich wahrscheinlich heute sehr geändert, die Sammler. Kreise. Die Sammler sind heute jung, Startups, frech, neugierig, sammeln auch in Konkurrenz. Ich habe das Bild gekauft und schau mal, dass du auch noch eins kriegst und so. Also das ist schon ein lebendiger Austausch und es gibt erstaunlich viele Sammlungen, hochkarätige in Berlin, von denen niemand was weiß. Also es gibt auch sehr viele, die sehr diskret sammeln. Da meine ich jetzt nicht die Sammler, die ihre Noldes und Jawlenskis kaufen. Das ist eine andere, ganz andere Welt. Sondern genau diese junge Szene meinen, fördern. Berlin hat mehr als alle anderen Städte in Deutschland Galeristen, die sich mit ganz brandaktueller Kunst auseinandersetzen. Und die haben ihre Freunde und ihre Sammler. Und das ist gut so.
Was würden Sie sich denn wünschen, damit hier noch mehr passieren kann, noch mehr Positives für die Szene passieren kann?
Naja, das Grundproblem ist für viele, viele Künstler, dass sie die Mieten fürs Wohnen und für die Galerietätigkeit nicht zahlen können. Und ich denke, dass Berlin da auch vieles verschlafen hat, dass man bei Verkauf des Postfuhramts, wo CO die Galerie, Fotogalerie drin war, dass man da nicht Auflagen gemacht hat, dass das für die Kunst zur Verfügung stehen muss, dass man bei der Stadtentwicklung nicht sagt, wer das baut, der muss eben auch Ateliers zur Verfügung stellen und so. Also da hat man vieles verschlafen und ich habe auch die Sorge, wenn das so weitergeht und wir keine Lösungen und keine Angebote finden, dass die Karawane auch mal weiterzieht. Wir hatten schon mal so eine große Tendenz, dass viele Künstlerinnen in die Türkei gegangen sind, weil sie dort billiger lebten und weil es ein wunderbares Land ist. Das hat sich mit der Macht von Erdogan schlagartig geändert. Also insofern war das für die Kunstszene ein Segen. Aber wenn wir nicht aufpassen, werden wir dann den Hotspot, den Berlin ausmacht, verlieren. Wir kennen alle den Satz von Klaus Wowereit: Berlin ist arm, aber sexy. Und wir können arm bleiben, aber wir müssen sexy bleiben. Und wenn man dann nicht was dafür tut, dann habe ich Sorge, dass der Bach runtergeht.
Man hat ja auch das Gefühl, immer dann, wenn es wirtschaftlich mal schwieriger wird, wenn die Steuereinnahmen nach unten gehen, ist die Kultur meist genau der Bereich, an dem gespart wird.
Es ist nicht nur kein Gefühl, sondern es ist ja die Auseinandersetzung, die wir in diesen Jahren, Ende 24, jetzt 25 haben, dass man mit Kürzungen und Kürzungsverpflichtungen auftaucht, die ganze Einrichtungen ruinieren, und zwar nicht nur die sogenannte Hochkultur wie die Opern und großen Theater, sondern vor allem auch die ganze junge Szenerie, die eben im Stich gelassen wird. Es gibt junge Tanzorganisationen, die großartig sind und die ja mit 100.000 Euro unterstützt werden, und das fällt weg und damit können die auch nicht mehr weiterarbeiten. Also das ist eine Problematik, die Berlin vielleicht mehr hat als alle anderen Städte. Berlin ist, wie Frau Göhn es mal formuliert hat, rohstoffarm und meerfern. Das heißt, man kommt nach Berlin der Kultur wegen. Und es ist ja auch durch Statistik und Umfragen bewiesen, dass etwa 80% der Berlin-Besucher wegen der Kultur hierher kommen. Und wer nach Berlin kommt, der fragt, und ich treffe ihn, der sagt, wo muss ich hingehen? Was muss ich mir anschauen? Welches Theater ist wichtig? Wenn man, ich habe das übertrieben gesagt, in München fragt man, ja, wo steht das Hofbauhaus? Also, oder wie komme ich in die Berge oder so, oder in Hamburg, oder in kein Mensch fährt nach Hamburg und sagt, was ist kulturell hier los? Die haben ein großartiges Theater, die haben eine großartige Oper, aber die DNA von Berlin ist der Kunstbereich. Und wenn man daran schraubt, dann schraubt man an der blühenden Existenz dieser Stadt.
Welche Rolle, wir haben ja über die letzten Jahre auch ganz viele technologische Trends auch in der Kunstszene gesehen, welche Rolle spielt denn digitale Kunst für Sie heute?
Gar keine. Für mich. Das ist so ein Ding, wo ich vorhin gesagt habe, die sprechen eine andere Sprache. Ich verstehe sie, ich kann es nicht handeln. Und es interessiert mich auch nicht, weil ich ja immer noch überzeugt bin, dass ich den persönlichen, die Emanation der Persönlichkeit sucht in den Bildern, in der Auseinandersetzung mit der Kunst. Und alles, was KI gesteuert ist, das ist hochinteressant, was da geschieht. Wir haben beruflich sehr viel damit zu tun, mit KI-Problemen. Aber für meine Kunstwelt schließt die Augen. Das ist wie wenn einer jetzt hier reinkommt und Ungarisch spricht. Mit ihm kann ich nicht reden. Der spricht eine Sprache, die ich nicht verstehe, und das ist auch der digitale Bereich.
Sie haben KI gerade schon angesprochen. Mal kurzer Schwenk in die Juristerei. Sehen Sie da für die Kunstszene große Probleme auch kommen, oder sind es eher Chancen, die Sie sehen, weil man vielleicht mit Hilfe von KI ganz neue Dinge schaffen kann?
Es wäre geradezu absurd, wenn man sagen würde, es sind keine Chancen. Natürlich ist es eine Chance. Und es gibt ganze Bereiche wie Medizin und viele Verwaltung, wo KI seinen Weg gehen wird. Also das wäre, wenn man, als das Fernsehen eingeführt wurde, gesagt hat, das brauchen wir nicht, wir gehen lieber ins Kino. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es gibt natürlich eine Fülle von juristischen Problemen. Jede Leistung der KI kommt ja zustande, weil die Leistung anderer in die KI eingegeben wird. Und wir haben zum Beispiel im Musikbereich, wir führen ja für GEMA einen großen Prozess, deshalb hier aus unserem Büro heraus. Deshalb die Problematik, dass wenn ein Musikstück KI generiert wird, dann erfindet der das nicht, sondern er macht eine Mixtur aus verschiedenen Downloads anderer Kunstwerke. Und da sagen diejenigen, die dieses Kunstwerk geschaffen haben, das entscheide ich, ob du mein Kunstwerk verwenden darfst oder nicht. Und das gibt ganz neue Probleme. Da ist auch die Gesetzgebung wie immer vom Rechte, das mit uns geboren ist, von dem ist leider nie die Frage, heißt es im Faust, immer hinterherhinkt. Es ist gar kein Vorwurf, es ist so. Das heißt, du musst erstmal das Problem sehen und dann die Lösung suchen. Und da wird ja dann auch gearbeitet. Es gibt ja auch schon auch europäische gesetzliche Regelungen, aber das ist ein Feld, was uns noch viel Arbeit machen wird. Fängt bei der Stimmenimitation an, dass sie heute jede Stimme jedem Schauspieler unterlegen können, dass sie werben können mit der Stimme eines berühmten Mannes, einer berühmten Frau. Und jeder denkt, der Mann, die Frau wirbt dafür, dabei ist es genau das Gegenteil. Und also das sind schon schwierige Fälle.
Jetzt könnte man natürlich auch so argumentieren, dass man sagt, naja, also jetzt mal die rein technischen Sachen wie Stimmkopien und ähnliches weggedacht, mal nur auf die Kreativität bezogen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, jeder Künstler hat natürlich auch seine Inspirationsquellen, hat bestimmte Dinge in seinem Leben gesehen, die er vielleicht irgendwo in seiner Arbeit aufgreift. Gibt es denn aus Ihrer Sicht sowas wie den, nennen wir es, menschlichen Kreativitätsfunken oder so etwas in der Art, der KI, auch wenn die KI vielleicht mit aller Kunst, die es jemals auf diesem Planeten gab und jedem Wissen über diese Kunst gefüttert ist, wo der Mensch aber am Ende dann doch, vielleicht sehr philosophische Frage, aber wo der Mensch am Ende doch so einen menschlichen Funken an Kreativität hat, die eine Technologie nicht abbilden kann?
Das weiß ich nicht. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass die KI keine eigene Idee kreieren kann, sondern es ist eine Mixtur aus vielen, vielen Ideen, aus denen dann eben wegen des wieder häufigen Vorkommens bestimmter Dinge, dass die schreiben kann. Also der Kehlmann, der große Schriftsteller, der sich mit der Frage sehr befasst hat, der hat uns eben mal geschrieben, er schreibt einen einzigen Satz, ich lasse mich von dir scheiden. So. Dann antwortet sie oder er, warum? Antwort ist, das habe ich dir schon 100 Mal gesagt, sie, aber ich möchte es nochmal hören. Das ist ein wunderbarer Dialog, aber er ist natürlich, nicht wunderbar ist er nicht, aber ein naheliegender Dialog, mit dem man auch ein Stück bauen kann, aber es fehlt natürlich jeder geniale Einschlag. Und ich glaube, das Genie, das Neue überhaupt schafft, das ersetzt die KI nie, ist meine Überzeugung, aber das weiß ich.
Sie haben irgendwann mal gesagt, die Kunst, die hier in den Räumen hängt, die bleibt auch hier, weil sie zur DNA des Büros gehört und des Unternehmens am Ende auch gehört, der Kanzlei gehört. Die Kunst, die bei Ihnen zu Hause hängt, wird irgendwann mal an Ihre Kinder gehen. Jetzt gibt es ja da ganz verschiedene Modelle, wie Sammler auch ihr Ableben und Nachleben der Sammlung sozusagen planen. Gab es dann einen Moment, wo Sie, oder war das für Sie schon immer klar, wie Sie damit umgehen wollen? Oder wie ist?
Also zunächst mal unterscheide ich mich von vielen, vielen Sammlern dadurch, dass ich überhaupt keine Sammlung habe. Ich habe ein Sammelsurium von Bildern aus allen Kunstrichtungen, hyperrealistisch, abstrakt, minimalistisch. Also alles, was die Kunst bietet, das sind immer Liebesverhältnisse. Und insofern ist es ein Sammelsurium, das überhaupt keinen Anspruch erhebt, für die Nachwelt geschaffen zu sein. Für dieses Büro hier arbeiten 80 Anwälte, ist es schon eine DNA. Man weiß, hier siehst du Kunst. Wir sitzen hier in einem Raum, mit dem alle Arbeiten von einem sehr guten Freund von mir, verstorbenen Freund Jorge Machold, hängen. Deswegen war die Entscheidung, dass die Bilder, die hier sind, mit Ausnahme der Bilder, die in meinem Arbeitszimmer hängen und höchst persönlich sozusagen und noch höchster persönlich sind als die anderen, dass das hier bleiben wird. Was die Bilder zu Hause anbelangt, so gibt es Bilder, die meiner Frau jetzt schon gehören oder von denen sie sagt, wenn meine Frau mich überlebt, dann hätte ich gern das. Und also das ist alles wunderbar gemeinsam geregelt und andere Arbeiten gehören bereits meinen Kindern. Ich habe 2 Kinder, gehören die, hängen aber bei mir. Also das ist ganz persönlich. Aber dass es einen Grund gibt, die Sammlung zu erhalten, das ist schon deswegen nicht der Fall, weil es keine Sammlung ist.
Sie haben gerade diese Liebesbeziehungen zu den Werken beschrieben. Gibt es da sowas wie Lieblingsstücke oder kann man das gar nicht
sagen?
Nein,
das gibt es nicht. Das werde ich natürlich oft gefragt. So, was rettest du? Das gibt es nicht. Es gibt Künstler, die mir besonders nahe sind, wie die wunderbar verstorbene Rebecca Horn, wie Jakob Martner, Max Neumann. Das sind Künstler, an die ich ganz, ganz fest glaube und von denen ich auch viele Arbeiten habe. Aber das ist ein ganz subjektives Moment.
Sie haben gerade gesagt, das ist ein Sammelsurium auf verschiedenster Stile und Richtungen. Ist es wirklich so, dass Sie vielleicht mal heute dies und dann morgen was vollkommen anderes gesammelt haben? Oder gab es da Phasen?
Nein, es gibt keine Phasen. Naja, es gab immer eine Vorliebe zur Art de Povera auf der einen Seite und einer in der Sprache reduzierte, also auf Bilder, auf Erzählungen verzichtende Kunst auf der anderen Seite. Das hat es schon immer gegeben, aber deswegen habe ich Arbeiten von Cornelis und Pennone oder diese italienische Richtung hier, aber dann habe ich wunderbare Arbeiten von dem verstorbenen Nitsch. Und es ist auch interessant, dass, wenn wir hier durchgingen, vielleicht 80% der Künstler von den Arbeiten hier hängen. Ich sage, die leben nicht mehr. Ich bin 84 Jahre alt, ich habe die Künstler vor 60 Jahren kennengelernt und plötzlich sagst du, der ist nicht mehr da, der ist nicht mehr, der ist nicht mehr da. Das heißt, es ist sozusagen eine Lebensbegleitung, die da stattfindet, die höchstpersönlich ist. Ich weiß, dass Nikolaus Lang aus Oversäuren stammt, der wunderbare Künstler, was der mir bedeutet und dass er nicht mehr da ist. Aber insofern sind die Werke mehr als nur Bilder. Sie sind auch Erinnerungen an Gespräche, Erinnerungen an Freundschaften, Erinnerungen an Streitigkeiten und auch Trennungen, die man gehabt hat. Also das Leben ist schon ein bisschen auch in den Bildern und die Bilder in meinem Leben.
Wenn uns jetzt ein junger Künstler oder eine junge Künstlerin zuhört und er oder sie sich denkt, ich versuche seit Jahren irgendwie mit meiner Kunst den Durchbruch zu schaffen, Erfolg zu haben, auch vielleicht davon leben zu können. Haben Sie sowas wie einen Ratschlag, was man machen sollte?
Also die Frage kommt natürlich oft, ich möchte nur, dass du mir einen Galeristen nennst. Selbst Galeristen, mit denen ich sehr befreundet bin, wenn ich dann komme und sage, ich habe die Künstlerin gesehen, wie sie sich im anschaut, da kriegt er einen dicken Hals. Weil das erlebt er ja auch täglich. Da kann ich nur sagen, du musst präsent sein, du musst versuchen, Freunde zu finden, man muss kommunizieren, was manchen Künstlern schwerfällt, weil sie oft Menschen sind, die sehr zurückgezogen leben, weil sie ihre eigenen künstlerischen Welt leben. Aber da gibt es keinen Rat. Es passiert auch immer wieder, dass Künstler mit 60, 70 Jahren berühmt werden, obwohl sie 40 Jahre vorher großartige Arbeiten, Louise Nevelson oder die Bourgeois, ganz große zu nennen, die sind im hohen Alter überhaupt erst in die Erscheinung getreten. Warum? Weil plötzlich irgendjemand gesagt hat, Donnerwetter.
Sie haben ganz am Anfang schon gesagt, Sie sind ein großer Freund der Künste. Also es ist ja nicht nur das Bild, das Sie fasziniert, es ist auch die Darbietung und so weiter.
Literatur.
Gab es mal einen Moment, in dem Sie überlegt haben, auch selbst, also abgesehen jetzt mal von den frühen Karriereüberlegungen mit der Schauspielerei, aber wo Sie mal überlegt haben, ich versuche jetzt selbst mal meinen Weg, meinen persönlichen schaffenden Weg zur Kunst zu finden?
Never ever. Ich sage immer, ich kann keinen Tisch zeichnen. Vielleicht auch, weil man mir immer gesagt hat, dass ich das nicht kann, das weiß ich nicht. Aber schon mein Deutschlehrer, mein Kunstlehrer in der Schule, ich hatte immer sehr gute Noten und der sagte immer, du weißt mehr als die anderen. Ich wusste, wer Franz Marc ist, ich wusste, wer Kirchner ist oder so. Aber aktiv, ich kann weder singen, also am ehesten würde ich sagen, kann ich mit Sprache umgehen. Das ist ein Hobby von mir, dass man auch Anwaltsbriefe so schreibt, dass sie in der deutschen Sprache verfasst sind. Aber als Künstler mich zu betätigen, aussieht so. Ich habe eine großartige Tochter, Rebecca Rauer, die eine fabelhafte Künstlerin ist und erfolgreich ist. Da ist die Saat aufgegangen, bei mir ist sie leider verschlossen geblieben.
Wir haben viel über die Beziehung zwischen der Kunst und den Künstlern gesprochen und ihrer Faszination auch für die Geschichten dahinter. Können Sie denn dann mit Kunst, wo Sie den Künstler oder die Künstlerin nicht kennengelernt haben oder auch nie kennenlernen können, weil vielleicht schon verstorben, wie ist da Ihre Beziehung zu solchen Werken? Finden Sie die Faszination darin trotzdem?
Die Welt ist ja voll von Kunst, die einem total fasziniert, aber die ich nicht gesammelt habe, weil ich sie gar nicht sammeln konnte. Ich meine, ich komme nie in die Nähe von Straßburg, ohne nicht den Isenheimer Altar gesehen zu haben. Also es ist nicht nur die zeitgenössische Kunst, sondern das ist natürlich diese große italienische Kunst. Das interessiert mich alles wahnsinnig. Und was die neuere Zeit anbelangt, da haben wir Surrealismus, da haben wir den Dada. Das sind doch alles Bereiche, die mich tief aufwühlen und Erkenntnisse auch vermitteln. Es gibt die politische Kunst, die es ja vor allem in Weimarer Zeit und am Anfang der Dritten Reich gegeben hat und noch geben konnte. Das interessiert mich alles und bewegt mich und damit setze ich mich auch auseinander. Gehe auch in Ausstellungen, so viel wie möglich. Aber ich selber glaube, ich weiß nicht, ob sie eine Kunst hier finden, wo ich den Künstler nicht kannte. Weiß ich, muss ich drüber nachdenken. Also, ich kannte Andy Warhol nicht, aber wir sind doch 2-3 Abende zusammengesessen und haben miteinander geredet oder geschwiegen, er war ein großer Schweiger. Aber also fast alle Kunst hat mit mir zu tun.
Wenn Sie sich einen Künstler oder eine Künstlerin rauspicken könnten aus allem, was Sie jemals gesehen oder erlebt haben und mit diesem Künstler oder dieser Künstlerin einen Abend verbringen könnten und verstorben oder nicht verstorben, wer wäre das?
Also jetzt kann ich ja nicht diejenigen nennen, mit denen ich zusammengesessen habe oder bin. Schwer zu sagen. Muss ich nachdenken. Also mich interessiert auch so ein Künstler wie Bensky, abgesehen davon, dass ich nicht wissen, wer es ist, nicht. Also ich hätte wahnsinnig gern Cy Twombly kennengelernt in meinem Leben, von dem ich noch mal sehr gute Drucke habe. Es gibt eher auch aus der Vergangenheit Leute, aber dass ich jetzt sage, wüsste ich nicht. Ne?
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und dass wir über Ihre Leidenschaft sprechen konnten.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.